ist es, Arthur.
NDR 90,3. Die Nachrichten für Hamburg.
Hamburgs Busfahrer berichten von zunehmenden Angriffen. Hamburg will seine Geschäfte mit Indien verstärken. SPD will Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige. Das Wetter bewölkt, Schnee oder Schneeregen, dazu Minusgrade. Seit Tagen wird über Angriffe auf Zugbegleiter diskutiert. Die Bahn will unter anderem kleine Bodycams bereitstellen. In Bussen gibt es aber ein ähnliches Problem mit aggressivem Verhalten durch Fahrgäste. In Hamburg gab es vergangenes Jahr mehr als 100 angezeigte Übergriffe auf Busfahrerinnen und Fahrer. Oliver Wuttke.
Allein die Hochbahn hat im vergangenen Jahr 119 Vorfälle gezählt. Im Jahr davor waren es noch 96. Als Übergriff gewertet werden hier Anfassen, Bespucken, Schubsen oder Schlagen. Das zweitgrößte Busunternehmen, VHH Mobility, zählt etwas anders. Hier gab es im vergangenen Jahr 24 tätliche Angriffe auf das Fahrpersonal und 6 auf Kontrolleure. Der Alltag sei rauer geworden, berichten Fahrerinnen und Fahrer.
Bis zu Handgreiflichkeiten geht es. Wir hatten auch, wo ein Kollege einen Fahrgast hatte, der damit gedroht hat, ihn umzubringen.
Einmal habe ich gleich eine Person erlebt, so beleidigt geredet und dann gleiche Person beim Schlumpf, dann hat sie wieder beleidigt.
Du hast alles halt im Alltag.
Die Busunternehmen verweisen auf Sicherheitsvorkehrungen wie Videoüberwachung, Notfallknöpfe und Funkkontakt zur Zentrale. Belegschaftsvertreter wünschen sich eine bessere Schulung für den Umgang mit gefährlichen Situationen.
Nicht nur Busse, sondern auch U-Bahnen zählen zum öffentlichen Nahverkehr in Hamburg und dafür braucht die Hochbahn jede Menge Strom, produziert aber auch immer mehr Strom selbst. Wie NDR 90,3 erfahren hat, geht die Photovoltaikstrategie des städtischen Unternehmens auf. Reinhard Postelt.
Die Hochbahn ist einer der größten Stromverbraucher der Stadt, mit allen U-Bahnen und gut 400 Elektrobussen. Zwar zahlt sie pro Kilowattstunde viel weniger als Normalkunden, doch Hochbahntechnikvorstand Jens-Günter Lang investiert in Solarstrom.
Fakt ist, jeder Neubau, den wir bauen, der wird maximal mit Photovoltaik ausgerüstet. Und diese Photovoltaik muss unseren Eigenbedarf dann auch decken.
Weil selbst alle Dächer nicht reichen, verhandelt die Hochbahn mit einem Landwirt. Der will seine Wiesen am neuen Elektrobushof Meiendorf mit Solaranlagen überdachen.
Meiendorf ist eine Besonderheit, weil wir dort im Nachbarumfeld einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, der über eine sehr große Agri-PV-Anlage nachdenkt. Und die hätte schon das Potenzial, um den gesamten Betriebshof, auch das Laden der Busse mit Energie zu versorgen.
Die Hochbahn-Solaranlagen haben sich schon nach 5 bis 8 Jahren amortisiert. Viel schneller als private Anlagen.
Hamburg könnte mehr Steuern von Unternehmen eintreiben, wenn die Stadt mehr Personal hätte. Darauf macht die Linke aufmerksam nach einer Anfrage an den Senat. Sie verweist auf 250 unbesetzte Stellen in Hamburgs Finanzämtern. Allein in der Betriebsprüfung fehlen mehr als 150 Beschäftigte. Trotzdem konnte die Stadt vergangenes Jahr fast 26 Millionen Euro mehr Geld von Großbetrieben nachfordern. Indien wird als Markt immer wichtiger. Mit der EU gibt es schon ein Freihandelsabkommen. Auch die Hamburger Wirtschaft will stärker mit Indien zusammenarbeiten. Deshalb ist Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard in dieser Woche mit einer größeren Delegation in Indien. Dietrich Lehmann.
Über 650 Hamburger Unternehmen sind schon jetzt in Indien engagiert. Viele von ihnen haben dort eigene Niederlassungen, lassen dort produzieren. Für den Flugzeugbauer Airbus ist das Land mit seinen mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern ein Absatzmarkt, der immer wichtiger wird. Und weil der Handel insgesamt stetig wächst, steigt auch die Zahl der Liniendienste zwischen Indien und dem Hamburger Hafen. Durch das Freihandelsabkommen mit der EU eröffnen sich neue Möglichkeiten, sagt Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard. Begleitet wird sie bei ihrer einwöchigen Reise von etwa 50 Wirtschaftsvertretern. Dabei sind unter anderem die Hafenkonzerne Hala und Eurogate, die Handelskammer, Technologieunternehmen und Start-ups, etwa im Bereich künstliche Intelligenz. Zum Auftakt ist heute neben Regierungsgesprächen auch ein Besuch auf der Internationalen Messe für Künstliche Intelligenz AI Expo in Neu-Delhi geplant.
Und wir berichten auch in der NDR Hamburg App. Kinder und Jugendliche haben ein Recht, ungestört aufzuwachsen. Das sagt Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. Ihre Partei, die SPD, bringt gerade ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 ins Gespräch. Eine Idee dabei, für Jungen und Mädchen zwischen 14 und 16 soll es eine Jugendversion geben. Nicole Markwald in Berlin, wie stehen andere Parteien dazu?
ganz unterschiedlich. Also die CDU will sich kommende Woche auf ihrem Parteitag damit beschäftigen. Familienministerin Prien von der CDU, die hat sich ja in der vergangenen Woche für ein Social-Media-Verbot bis zu einem bestimmten Alter offen gezeigt. Andere aus der Partei sind aber dagegen. Der Chef der CSU, Söder, nannte ein Verbot totalen Quatsch. Die Linken-Fraktionschefin Heidi Reicheneck ist ebenfalls gegen ein Verbot. Sie will schärfere Kontrollen und Sanktionen für die Plattformbetreiber. Und Alice Weidel, die Parteichefin der AfD, nannte die Forderung nach einem Verbot falsch und gefährlich.
Wie politisch Theater sein kann, das sieht man in Hamburg immer wieder bei den Lessing-Tagen. Die sind gestern zu Ende gegangen mit einem fiktiven Prozess gegen Deutschland, bei dem es um ein mögliches AfD-Verbot ging. Peter Helling.
3 Tage lang wurde fast unter Realbedingungen auf der Bühne des Thalia-Theaters über die Frage eines Verbots der AfD verhandelt. Die Rolle der vorsitzenden Richterin hat die frühere Bundesjustizministerin Hertha Däubler-Gmelin übernommen. Die Vertretung von Verteidigung und Anklage übernahmen Juristinnen aus Hamburg. Am Ende hat die 7-köpfige Jury entschieden. Eine knappe Mehrheit stimmte gegen ein Verbot. Eine Mehrheit sprach sich allerdings für die Prüfung eines Verbots aus. Die Jurymitglieder, die als solche in echten Gerichtsprozessen hierzulande nicht vorgesehen sind, hatten sich aus dem gesamten Bundesgebiet beworben. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft, aus Kultur und Gesellschaft wurden in den Zeugenstand gerufen, um sich zur AfD zu äußern. Inszeniert hat diese Simulation eines Theaterprozesses der renommierte Schweizer Regisseur und Festivalintendant Milo Rau. Den Prozess kann man auf der Homepage des Thalia-Theaters nachverfolgen.
Einmal Silber, einmal Bronze. Das war die deutsche Medaillenausbeute gestern bei den Olympischen Winterspielen in Italien. Beide Erfolge gab es im Skeleton, wobei einer der Medaillengewinner, Christopher Grothea, bekannt gegeben hat, dass er aufhört.
Ist immer noch ein bisschen hart zu sagen, aber das ist mein Karriereende jetzt gewesen, mein letzter Lauf. Ich hatte gestern irgendwie so die Eingebung, als er feststand, dass ich mit der Jacka fahre. Wir haben zusammen angefangen und jetzt geht's halt zu Ende.
Ja, und dieses Ende kürt er mit einer Bronzemedaille. 2 Medaillen also für die deutschen Skeletonis. Achim Scheu, das sind also echte Erfolgsgaranten.
Ja, die Skeleton-Bilanz ist einfach super. Bronze für Jacqueline Pfeiffer und Christopher Grothea. Die Silbermedaille sogar für Susanne Kreher und Axel Jung im Mixed-Team-Wettbewerb. Das kann sich sehen lassen. Minerva Hase und Nikita Volodin sind die deutsche Hoffnung im Eiskunstlauf. Nach dem Kurzprogramm liegen sie auf Rang 1. Und trotz der 1:5 Niederlage gegen die USA beendeten Deutschlands Eishockeymänner die Gruppenphase auf Platz 2. Sie haben noch die Chance aufs Viertelfinale. Und keine der erhofften Olympiamedaillen gab es am Sonntag in den Biathlon-Verfolgungsrennen, im Riesenslalom bei den Frauen und auch bei den Skispringerinnen.
Es war die 5. Niederlage hintereinander für die Handballer des HSV Hamburg. Sie haben in der Bundesliga gegen Flensburg-Handewitt verloren mit 35:38.